Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Advent, das ist eine schöne Zeit. Und das gehört auch oder hängt mit dem vielen Äußeren zusammen, was damit einherkommt. Und wir sollen das auch genießen. Wenn wir aber ehrlich sind, bekommen wir nicht manchmal auch damit ein Problem? Also wir singen, gerade auch am ersten Advent, fröhlich mit Händel, Tochter Zion, freue dich, gründe nun dein ewiges Reich. Dann schauen wir am Montag in die Zeitung oder werden am Abend vorher schon in den Nachrichten ernüchtert. Wir singen, macht hoch die Tür, der Heil und Leben mit sich bringt und ringen gleichzeitig mit Erfahrungen, wo sich jedes Heil und manchmal auch das Leben scheinbar verflüchtigt hat. Und die Frage ist, bekommen wir das am Advent, im Advent, in dieser Zeit so ohne weiteres zusammen, wenn man sich diese Texte anschaut und auf der anderen Seite unser Leben? Das ist die Fragestellung dieses zweiten Advents. Mal eben gucken. Müsst ihr vielleicht anmachen. Genau, das war unser erster Punkt. Advent, schön, aber eben für viele in ihrer Situation und in unserer Situation hier auch schwierig. Ich beginne mit einer ganz unweihnachtlichen Erinnerung. Urlaub in den Schweizer Bergen. Ich stehe oben auf so einer schönen Almwiese, so einem Hochplateau und genieße dieses gewaltige Bergpanorama. Und 6 oder 7 4000er bauen sich in der Ferne rings um mich auf. Das ist so eine richtig beeindruckende Kulisse. Der ein oder andere wird das auch schon mal so oder ähnlich erlebt haben. Und dann hole ich mein Taschenfernglas raus und schaue mir die Gipfel etwas näher an. Und durch das Teleskop wandert mein Blick so von einer Bergspitze zur anderen. Und es sieht so aus, so könnte man meinen, als sei so eine Spitze nach der anderen direkt an den blauen Himmel geklebt. Nicht so ganz, aber so ähnlich. Es wirkt so, als ständen diese Spitzen und diese Berge so fast unmittelbar nebeneinander. Und ich weiß natürlich, das kann nicht sein. Und dann hole ich meine Karte raus, meine Wanderkarte, in der das eingezeichnet ist. Und ich schaue mir das mal sozusagen von oben an und ich merke, dass zwischen den Bergen einige Kilometer dazwischen liegen. Aber das kann ich von hier aus so nicht sehen. Und dann schaue ich wieder an den Horizont. Von diesem Abstand zwischen den Bergen, von diesen tiefen Tälern und von den Schluchten, die teilweise dazwischen sind, ist aus meiner Perspektive hier gar nicht so viel zu erkennen, eigentlich gar nichts. Und von hier aus sieht das Ganze ungefähr gleich weit entfernt aus. Warum erzähle ich das? Ich möchte damit eins deutlich machen, mit den verschiedenen Bibeltexten, die in unseren Kirchen zu Advent und Weihnachten zu hören sind. Da ist es genauso wie mit so einem Blick durch das Fernglas. Da steht ganz nah etwas nebeneinander, was zeitlich noch ganz schön weit auseinander liegt. Und das wird an vielen Stellen, gerade auch im Alten Testament, bei den Propheten deutlich. Die berichten die Ankunft des Messias. Und Jesus sagt ja später, das Reich Gottes ist angebrochen, ich bin da. Und unmittelbar daneben wird von einem unvorstellbaren Friedensreich erzählt, das Gott aufrichten wird. Und wir haben das gerade in der Lesung gehört. Unglaubliche Worte und Beschreibungen. Und es sind zwei unterschiedliche Ereignisse, die Geburt des Weltenretters und die Geburt der neuen Welt Gottes unter uns. Und die ragen wie zwei solcher Bergspitzen aus dem biblischen Horizont heraus. Und wenn wir heute diese Texte lesen im Alten und Neuen Testament, dann wirkt es so, als wären diese beiden Ereignisse ganz nah, ganz dicht beieinander. Und das ging auch den Jüngern Jesu so. Als Jesus in Jerusalem eingezogen war, das haben wir jetzt am ersten Advent gehört, da hatten sie ganz fest damit gerechnet, der Messias ist jetzt da. Und jetzt wird Gott sein ewiges Reich unter uns verwirklichen. Und wenn Sie mal beim Lesen der Evangelien genau darauf achten, dann kann man das immer wieder zwischen den Zeilen raushören und rauslesen, wie die Enttäuschung bei einigen immer größer wird. Dass das in der Welt noch nicht passiert, was Sie da auch bei den Propheten gelesen haben. Und je weiter wir uns zeitlich von der Geburt Jesu wegbewegen, desto mehr merken wir, bis zu dem anderen großen Gipfel der Erfüllung, also diesem zweiten, dieser zweiten Verheißung am Ende der Tage. Und das ist das Thema dieses zweiten Adventssonntags. Da liegt mit dieser Welt noch ein langer Weg. Und da liegen noch Täler und Schluchten dazwischen. Und wir befinden uns mit unserer Welt eben nicht oben auf einer grünen Almwiese, sondern wir haben wohl eher den Eindruck, ganz unten in diesem Tal zu sein. Und wir haben gerade jetzt auch immer mehr dieses Gefühl, der Weg geht noch viel tiefer nach unten. Und das können wir auch mit noch so viel Adventsromantik nicht beiseite schieben. Das hat damit zu tun, dass unser Glaube auch ehrlich sein muss. Und so wirft das Evangelium für den zweiten Advent sozusagen einen Blick tief hinunter in die Talsohle, in die Zeit zwischen den beiden Bergspitzen, zwischen der Ankunft Jesu und der Wiederkunft des Messias und seines Friedensreiches. Denn Advent, das heißt beides. Ich lese jetzt diesen Text. Wenn Sie genau Augen haben, ein bisschen mitlesen. Unheilkündende Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, am Mond und an den Sternen, und auf der Erde werden die Völker zittern und nicht mehr aus noch einwissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. Die Menschen werden halbtot vor Angst darauf warten, was für Katastrophen die Erde noch heimsuchen werden. Denn die ganze Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Und dann kommt der Menschensohn auf einer Wolke mit göttlicher Macht und Herrlichkeit, und alle werden ihn sehen. Wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Bald werdet ihr errettet. Also auf den ersten Blick nicht gerade ein mutmachender Text für einen fröhlichen Adventssonntag und auch für eine fröhliche Taufe. Auf den ersten Blick. Ich habe mir lange überlegt, wie passt das zusammen? Aber wir werden das versuchen zu verstehen. Leben im Advent, das heißt für uns heute auch Leben in dieser Zwischenzeit, in dieser ungeheuren Spannung zwischen diesen beiden großen Ereignissen, mit denen Gott die Welt verändert hat, aber auch noch verändern wird. Ein erstes: Diese Welt ist noch nicht Gottes verheißenes Reich, auch wenn wir sie oft damit verwechselt haben. Ich glaube, das ist ein Kennzeichen von uns Menschen, dass wir ganz oft das Vorletzte im Leben mit dem Letzten verwechseln. Wie kann man sich das klar machen? Vielleicht an einem kleinen, banalen Beispiel. Ich las von einem Paar, die hatten bei einem Preisausschreiben einen Hauptgewinn gewonnen. Und zwar war das ein festliches Abenddiner in einem Sternehotel mit Übernachtung in München. Und das war eins der edelsten Sternehotels der Stadt mit den besten Köchen der Region. Sie hatten eine lange Anreise und sie machen sich auf den Weg, und auf der langen Fahrt dahin bekommen sie unglaublichen Hunger. Sie haben das einfach unterschätzt. Und dann so anderthalb Stunden vor Ankunft, da können sie das Magenknurren nicht mehr aushalten und sie fahren mal ab. Und sie kommen an einer Imbissbude vorbei. Und da duftet das so herrlich nach Pommes und Currywurst, sodass sie das große Ziel ihrer Reise für einen Moment lang aus dem Blick verlieren. Und sie kehren ein und schlagen sich mit einer dicken Portion Fritten und Wurst richtig den Bauch voll. Und als sie wieder einsteigen, da fällt ihnen ein, wohin sie doch eigentlich unterwegs sind. Und sie sind so richtig dick abgefüllt. Und als sie weiterfahren, dann merken sie, und das finde ich das Tragische, eigentlich müssen wir da jetzt gar nicht mehr hinfahren. Denn da ist ja schon alles voll. Pickepacke satt. Was will diese kleine Geschichte, ob sie nun genauso passiert ist oder überliefert worden ist, was will sie sagen? Sie spiegelt für mich so eine Sichtweise wider. Jesus sagt damit, seht euer Leben realistisch und verwechselt doch nicht das Vorletzte mit dem Letzten. Das Schöne nicht mit Gottes zukünftigen Reich, all das, was auch das Leben zu bieten hat und das wir auch genießen dürfen, auch das Gute. Doch nicht mit dem, was Gott uns noch schenken will. Und verliert nicht den wahren Advent aus den Augen. Und wenn man mal den Zusammenhang nachschlägt, auch in den Parallelstellen, dann war das so, da hatten die Jünger Jesus vorher gerade stolz den Tempel gezeigt. Einige kannten ihn offenbar schon und das muss damals ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein. Eins der prachtvollsten Bauwerke damals im Nahen Osten, im Orient. Und viele Gruppierungen, die sagten, das ist das Zeichen der Königsherrschaft Gottes. Und sie kämpften auch darum und bemühten sich, dieser Gottesherrschaft auf ihre Weise zum Durchbruch zu verhelfen. Und viele sagten sich, wenn wir das miterleben, dann ist unser Hunger gestillt. Ja, und dann redet hier Jesus, und das muss für die Jünger wie so eine kalte Dusche gewesen sein, vom Ende dieses Tempels, von der Zerstörung. Und in dieser sogenannten Endzeitrede, die so sagt er ganz ernüchternd, dass es so kommen wird und von diesem äußeren Zeichen, wer schon mal in Jerusalem war, da steht nur noch diese eine Mauer, diese Klagemauer. Nach der Zerstörung durch die Römer, 70 nach Christus. Und allein zurück blieb diese bittere Erkenntnis, wir können Gottes Reich nicht einschließen und einmauern und ummauern in Bauwerke. Und diesem, ja, hart gesagt, Provisorium dieser Welt irgendeine Ewigkeit zusprechen. Und diese Erfahrung, die hat sich durch die letzten 2 Jahrtausende durchgezogen. Nicht nur Bauwerke, die der Ewigkeit geschaffen wurden, sind zusammengefallen, auf schmerzhafte Weise. Auch Reiche, die einen 1000-jährigen Anspruch hatten, mussten innerhalb von kurzer Zeit einem feindlichen Heer zum Opfer fallen. Ja, und mittlerweile, da scheint unsere Welt durch unsere, ja, scheint die Hoffnung, dass unsere Welt durch unsere engagierten Bemühungen, dass sie noch einmal in ihrem Wesenskern, noch einmal die Wende schafft. Diese Hoffnung, bei allem Engagement, die scheint immer kleiner zu werden. Und andere empfinden diese Entwicklung in eine ganz andere Richtung im eigenen Leben. Die Erfahrung, und unterschiedliche könnten hier davon erzählen, dass das, was wir in Händen halten und das, worauf wir stolz sind, dass das so schnell auf einmal wieder zerbrechen kann. Und wir fragen uns, Jesus ist doch da. Soll das Gottes Reich sein? Für mich ist das nicht Schwarzmalerei, sondern für mich ist das eine ganz wichtige Hilfe, sowohl im Glauben als auch in dieser Welt bewusst zu leben. Es sind letztlich die Zeichen der ersten Welt, in der wir stehen, in die Gott gekommen ist und in der er wirkt, aber die sich nach und nach ja nicht in das künftige Gottesreich verwandeln wird, sondern, wenn ich die Texte ernst nehme, die auch in dieser Weise ein Ende haben wird. Und diese Erkenntnis zieht sich durch das Neue Testament immer wieder hindurch. Und ich kann das für mich auch nachvollziehen, wenn das hier alles wäre, was Gottes Ankunft in dieser Welt bewirken könnte oder wollte, so darf man ja manchmal auch denken, dann wären seine Verheißungen entweder maßlos übertrieben, solche Texte, die wir gerade gehört haben, und Gott wäre nur ein kleiner Gott. Oder, und das ist so die andere Seite, das Reich Gottes betrifft nur unsere persönliche Seligkeit. Nach dem Tod in Gottes Schoß. Und Jesus stellt all dem das künftige Reich Gottes klar gegenüber. Ja, es ist in Jesus unter uns angebrochen. Darum geht es nächstes Jahr ja auch in einer Predigtreihe im Freiraum, dass wir sagen, Reich Gottes Gleichnisse. Aber es ist auch noch nicht da und wir dürfen noch viel, viel mehr erwarten und wir dürfen uns darauf freuen. Und es übertrifft all das, was wir uns nur vorstellen können. Jesus sagt, schaut nicht vor euch auf den Boden, sondern richtet euch auf und verliert diese große Zukunft Gottes nicht aus den Augen, die Gott euch schenken will. Aber was heißt das jetzt für uns? Dieser Blick auf die endgültige Ankunft Gottes, die gibt uns die Kraft, im Hier und Jetzt zu leben. Und ich will jetzt ein anderes Bild nehmen, aufgreifen, das ein Wort, das Jesus selbst in diesen Endzeitreden gebraucht, in der Parallelstelle bei Matthäus. Und das erinnert an ein Geschehen, das schon so alt ist wie die Menschheit. Jesus spricht nämlich hier von Geburtswehen. Und damit erinnert er an all das, was Frauen auf dem Weg einer Schwangerschaft erleben. Wenn das anfängt mit immer wiederkehrender Übelkeit, viele andere körperliche Veränderungen und Beschwerden, auch Stimmungsschwankungen. Ja, und schließlich, wenn der Tag dann da ist, die stechenden Schmerzen, deren Abstand immer kürzer wird. Und dann stundenlanges Ringen im Kreissaal. Und die Männer, die dabei sind, die oft so hilflos sind, fragen sich, was gibt ihr nur die Kraft, all das durchzustehen? Und das ja oft nicht nur einmal. Aber all das geschieht unter einer besonderen Erwartung. Und auf all das folgt ja der entscheidende Moment, der all das aufwiegt und der das auch oft bald wieder in den Hintergrund rücken lässt. Der Moment der Geburt, dass das neue Geschöpf da ist. Und all diese Mühen und Schmerzen sind unverkennbare Anzeichen und Hinweise, dass bald etwas unbeschreiblich Neues da sein wird. Das eigene Kind. Und unter diesem Vorzeichen ist es eben nicht dasselbe wie bei einer Krankheit, die das Leben bedroht. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und dieses Bild gebraucht Jesus, wenn er dein endgültiges Kommen, das Kommen des zukünftigen Reiches mit einer solchen Geburt vergleicht, der zunächst viele Schmerzen vorausgehen, die umso heftiger werden, je mehr es auf diesen Zeitpunkt zugeht. Und wenn Sie das mal lesen in diesen sogenannten Endzeitreden, wie Jesus diese Wehen der Welt beschreibt, dann klingt das alles so aktuell, dass ich mich dabei ernst genommen fühle in unserer Welt. So als wäre es für heute gesagt. Aber Jesus sagt das tatsächlich als Ermutigung zu Menschen, die in der Welt unter diesen Wehen leiden. Und dieser Welt, nicht nur dieser Welt, sondern auch in ihrem eigenen Lebensweg. Das sind die Vorzeichen, dass das neue Leben bald zum Vorschein kommen wird. Mir hilft dieser Blick auf Gottes letzten Advent. Und er gibt mir die Kraft, die Zeichen und auch die Schmerzen dieser Welt zu verstehen, aber auch zu tragen im Glauben und auszuhalten. Jetzt könnte man das, was ich gesagt habe, aber auch gründlich falsch verstehen. Sich angesichts dieser bösen Welt in der frommen Burg verschanzen und vergraben und die schlimmen Nachrichten mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, aber eher untätig, je schlimmer, desto bälder kommt Jesus wieder. Diese Haltung habe ich auch schon gehört. Nein, so soll unser Advent nicht aussehen. Und daher dieser kurze dritte Satz, der mir ganz wichtig ist. Leben im Advent, das heißt Gottes Reich schon jetzt zeichenhaft leben und verkündigen, weil sein Kommen uns Kraft gibt. Vielleicht haben Sie einige dieser Bilder auch aus dem vergangenen Jahr vor Augen, von so einer großen Flutkatastrophe, wie es sie so manches Mal gab, zum Beispiel in Asien. Jetzt stellen Sie sich folgende absurde Situation vor. Da sitzt jemand auf dem Dach seines Hauses und wartet auf das rettende Boot, das schon da hinten in Sicht ist. Und da treibt ein Ertrinkender vorbei. Und statt anzupacken, ihn rauszuziehen, winkt er ihm fröhlich zu und sagt, du kannst dich freuen, in 10 Minuten ist alles gut. Die Rettung ist in Sicht. Nein, das ist unvorstellbar. Im Gegenteil. Die Aussicht auf die Ankunft des Retters, die kann große Kräfte freisetzen. Da, wo wir leben und wo wir stehen. Und wenn man sich diese Texte der Endzeitreden anschaut, dann geht es immer wieder ganz zentral um unsere Verantwortung in dieser Welt. Für unseren Nächsten, für unsere Welt. In einem Gleichnis, da werden sogar die Menschen im Gericht danach unterschieden. Viele kennen es. Was ihr getan habt, einen unter diesen meinen geringsten Brüdern. Auch wenn wir die Situation und die Strukturen dieser Welt nicht grundlegend verändern können, einen Adventsauftrag, den haben wir. Mit all unseren Kräften von dieser Zukunft, die uns verheißen ist, schon so viel wie möglich an unserem Ort, da wo wir sind, zu leben und weiterzugeben. Indem wir uns im öffentlichen Leben engagieren. Indem wir gerade in unserem Umfeld, persönlichen Umfeld, diese Welt nicht einfach den Bach runterlaufen lassen. Indem wir in unserer Gemeinde versuchen, im Umgang miteinander, auch in der gegenseitigen Fürsorge, etwas davon zu leben. Und davon auch schon zu verwirklichen, was Gott letztendlich unter uns Menschen schaffen wird. Aber auch an den Orten weltweit, dass wir tun, was möglich ist. Dass Gott sich damit so viel Zeit lässt, das ist eine große Chance für uns als Menschheit. Es ist keine Leere, keine passive Wartezeit, sondern eine Zeit, dass Menschen Gott kennenlernen können, sich einander zuwenden und sich ihm zuwenden. Und diesen Auftrag, den legt Gott in unsere Hände. Amen.